Nach einer Taufe kam jemand auf mich zu und hat mir gesagt, es hat sich jemand sehr schwer damit getan, dass ich gesagt habe, dass Gott einfach alle Sünden vergibt. Egal wie schlimm, egal wie gravierend, Gott vergibt sie einfach. Und Paulus musste sich sogar mit noch schwereren Gegenargumenten auseinandersetzen, die noch tiefer gehen, und zwar in Römer 6, Vers 1. Wenn man von der Gnade, von der Hoffnung hört, dann schreibt Paulus in Römer 6, Vers 1, heißt das, dass wir jetzt weiter sündigen sollen oder dürfen, damit Gott Gelegenheit hat, uns noch mehr Gnade zu schenken? Wenn ich jetzt noch mehr sündige, tue ich doch Gott eigentlich einen Gefallen. Er kann zeigen, wie übergroß seine Liebe zu mir ist, dass er mich trotzdem nicht aufgibt. Könnte das nicht eine Schlussfolgerung sein, wenn man von Gottes Liebe und seiner Gnade hört? Paulus Antwort ist, nächsten Vers, natürlich nicht. Oder in anderen Übersetzungen noch deutlicher, auf gar keinen Fall. Wer so denkt, der hat etwas ganz Grundlegendes nicht verstanden. Und Paulus nimmt sich ja ein ganzes Kapitel Zeit, um das zu entkräften. Und er hat zwei Vergleiche. Den ersten stelle ich euch heute vor, den nächsten nächste Woche. Und den ersten Vergleich oder die erste Argumentation, warum das nicht zusammenpassen kann, lesen wir ab Vers 2 weiter. Wenn wir für die Sünde tot sind, wie können wir da weiter in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden? Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genau wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Da wir in seinem Tod mit ihm verbunden sind, werden wir auch in der Auferstehung mit ihm verbunden sein. Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Jetzt sind wir keine Sklaven der Sünden mehr. Wenn man den Text so liest und eigentlich durch den ganzen Römerbrief, taucht das Wort Sünde immer wieder auf. Was ist eigentlich Sünde? Häufig sagt man, dass uns geläufig ist, sowas wie Verkehrssünder oder die Verkehrssünde-Datei. Sünde zählt, wenn man ja, während einer Diät der Versuchung widerliegt und trotzdem Schokolade isst. Oder man kauft etwas von Apple, was sündhaft teuer war. Aber auch diese Bezeichnung benutzt eigentlich kaum noch jemand. Auch die sind schon eher altbacken. Das heißt, wir reden kaum noch von Sünde und haben kaum noch ein Verständnis von Sünde. Also diese Begriffe sind ganz, ganz weit weg von dem, was die Bibel mit Sünde meint. Und danke, Monika, schon für deine Einleitung. Bei Sünde geht es nicht nur um Verhalten. Ja, wir nehmen auf die 10 Gebote und sagen, ich soll nicht lügen, ich soll nicht stehlen, ich soll nicht anderen schaden. Und ja, das ist ein Teil von Sünde. Das ist eine Seite der Medaille. Aber Sünde darauf zu reduzieren, wäre zu wenig, wäre zu kurz. Denn Sünde ist noch etwas viel Grundlegenderes, etwas viel Tieferliegendes, nämlich, dass wir unsere Bestimmung verfehlen. Gott hat den Menschen geschaffen, um mit ihm in Beziehung zu sein, als ein Gegenüber für ein Miteinander. Und der Philosoph Salomo schreibt in einem seiner Bücher, dass der Mensch eine tiefe Sehnsucht hat nach dieser Beziehung. Und jeder Mensch in sich wird immer wieder mit dem Thema konfrontiert, ist das Leben hier alles? Schlafen, essen, arbeiten und von nach vorne. Ist das alles, wofür ich lebe? Gibt es nicht mehr? Wir haben das in dem letzten Lied gesungen. Es gibt eine Sehnsucht in uns. Es gibt ein Bedürfnis nach Erfüllung. Und wir versuchen in verschiedenen Dingen Erfüllung zu finden. dieses innere Loch zu stopfen und merken irgendwie, das ist alles nicht genug. Da fehlt doch noch was. Es muss doch mehr geben. Und da sagt die Bibel, und dieses Mehr ist Gott. Dieses Loch in deinem Herzen, in deinem Leben, kann nur Gott ausfüllen. Er ist das fehlende Puzzleteil. Wenn du ihn in deinem Leben hast, dann wirst du verstehen und begreifen, was Erfüllung heißt und mit seiner Bestimmung einherzugehen. Und davon abgeleitet ist Sünde ein Verhalten, das entweder eben dieser Beziehung zu meinem Schöpfer, der Beziehung zu Gott oder der Beziehung zu meinen Mitmenschen schadet, was diese Beziehung stört, was gegen diese Beziehung vorgeht und sie nicht fördert. Das Beispiel von Adam und Eva kennen wir. Die haben erste Sünde, der Sündenfall, und eigentlich, sie haben nur eine Frucht gegessen. Also eigentlich das als schlimme Sünde zu bezeichnen, wäre ja sinnlos. Das ist keine Gräueltat. Ja, es war Obst und sie haben es gegessen. Also die Tat war gar nicht das Problem. Sondern das große Problem war, dass es durch diese Tat ein Beziehungsbruch entstanden ist. Gott hat gesagt, diese eine Frucht, die dürft ihr nicht essen. Ich möchte nicht und ich verbiete euch, die zu essen. Und was damit auch einhergeht, ist, die Gedanken, die sie hatten, möchte Gott uns etwas vorenthalten. Es ist ein Misstrauen, das damit zum Ausdruck kam. Es ist ein, wir möchten unser Leben selber in die Hand nehmen. Wir möchten uns von Gott loslösen. Wir möchten uns Gott widersetzen. Vielleicht, ja, haben wir einen besseren Weg als Gott. Also es ist nicht einfach nur das Essen gewesen, sondern durch diese Frucht ist noch viel mehr passiert, was dieser Beziehung zwischen Gott und Mensch unfassbar geschadet hat. Immer wenn im Alten Testament das Wort Sünde steht, ist da ein Wort, das entweder Versagen wortwörtlich übersetzt bedeutet oder Ziel verfehlen. Also man scheitert daran, das Ziel zu erreichen. Und ich habe oft gehört, dass man das Wort, ja, Sünde ist Ziel verfehlen. Und ich finde, wenn man das so benutzt, greift das etwas zu kurz. Weil, jetzt kommt es drauf an. Also wenn man ein Ziel hat, das hängt eigentlich unten. Ich mache erstmal einen Test. Boah, 18, stabil. Das ist Ziel getroffen. Und Ziel verfehlen klingt, ich will versuchen und dann knapp vorbei. Das ist für mich Ziel verfehlen. Wenn ihr unten im Jugendraum schaut, wo die Dartscheibe sonst hängt, sieht man drumherum ganz viele Löcher und teilweise sogar sehr weit weg, also sehr krass Ziel verfehlt. Ich frage mich manchmal, wie das klappt. Aber es ist eigentlich sogar noch schlimmer. Es ist nicht einfach nur, ich versuche zu treffen und knapp vorbei, sondern ich will und werf nach da. Also ich habe das Ziel absolut überhaupt nicht getroffen, nicht mal ansatzweise. Das kommt dem viel, viel näher. Also das ist die Richtung und ich schlage eine ganz andere Richtung ein. Ich gehe wo ganz anders hin. Das ist dann Sünde. Das ist dann Zielverfehlung. Allerdings haben wir oft das Problem, dass Menschen sich dessen gar nicht bewusst sind, dass sie so in eine andere Richtung gehen. Weil man es gut sprechen kann. Weil man eine Illusion aufgebaut hat, dass das, was man tut, eigentlich ja auch ganz gut und gerechtfertigt ist. Menschen, die Steuern hinterziehen, die schwarz arbeiten, die sagen dann immer, ja, aber warum soll ich dem Staat das Geld geben? Der verpulvert das, verschwendet das in sinnlose Projekte. Das Geld ist bei mir viel besser aufgehoben. Ja, es dient mir und ich kann damit etwas Gutes tun, viel mehr als der Staat es tut. Leute, die fremdgehen, die sagen, ich will doch glücklich sein. In meiner Beziehung, ich bin zu kurz gekommen, ich hatte keine Liebe und plötzlich, ja, ist das denn falsch, glücklich sein zu wollen? Während meiner Schulzeit war ich mit jemandem befreundet. Ihre Mutter hat ihr mit so 19 geraten, sie war gerade in einer festen Beziehung, das Mädchen. Die Mutter hat ihr geraten, bleib nicht zu lang mit ihm zusammen. Es gibt doch noch genug andere Männer. Ja, also probier dich erstmal aus, leg dich noch nicht fest. Irgendwann kannst du das machen, aber jetzt schon Damit schadest du dir selber. Oder Sätze wie, das machen doch alle, dann ist das doch nicht schlimm. Und vielleicht auch der Ratschlag von der Mutter, vielleicht war der sogar irgendwie gut gemeint, aber es war so weit vom Ziel weg. Und wenn man diesem Weg folgt, geht man in eine ganz, ganz, ganz andere Richtung. Wir gehen weg von unserer Bestimmung. Denn die Bestimmung für unser Leben ist mehr als einfach nur das persönliche Streben nach Glück. Dass ich alle meine Bedürfnisse befriedigt werde. Dass ich was aus meinem Leben mache. Das Leben ist doch mehr als das. Ein Schauspieler, Jim Carrey, ich weiß nicht, ob man den kennt, Ace Ventura, Truman Show, Even Allmächtig, Bruce Allmächtig und andere Dumm und Dümmer und andere verrückte Rollen, die er hat, hat mal gesagt, ich denke, jeder sollte reich und berühmt werden. Und jeder sollte alles tun, wovon er träumt, damit er sehen kann, dass das nicht die Lösung ist. Die Menschen, die sowas erreichen, merken, das ist nicht das Ende. Und alle anderen denken, wenn ich das erreicht habe, dann bin ich glücklich. Und deshalb wünscht er sich, dass Menschen an diesen Punkt kommen, um zu verstehen, das ist es nicht wert. Damit stopfst du dein Loch nicht. Und man kann den ganzen Tag vom Fernseher verbringen und eine Sendung jagt die nächste, wo es darum geht, dass Menschen entweder berühmt oder reich werden. Eine Sendung nach der nächsten, wo jedem diese Möglichkeit, dieser große Traum ermöglicht werden soll. Aber ist das der Höhepunkt des Lebens? Deshalb ist Sünde etwas viel, viel Tieferliegendes. Und in unserem Bedürfnis nach unsere Ziele zu erreichen, in unserem Bedürfnis, den eigenen Vorteil zu ziehen, das eigene Glück zu finden, den eigenen Reichtum, die eigene Karriere, wie auch immer, in diesen Zielen folgt oft, dass wir es auf Kosten von anderen führen. Dass es eine Kettenreaktion von anderen Taten hat, die am Ende daraus resultieren, dass wir das falsche Ziel haben und auf diesem Weg andere verletzen. Kain und Abel steht am Anfang, eine tragische Brudergeschichte. Und beide bringen Gott ein Opfer dar und eins kommt besser an als das andere und Kain wird sehr unzufrieden und eifersüchtig. Und Gott sagt zu ihm in 1. Mose 4, warum bist du so wütend und warum senkt sich dein Gesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, dann kannst du dein Haupt erheben. Aber wenn du nicht Gutes tust oder planst, so lauert die Sünde, die Zielverfehlung vor deiner Tür. Und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Und die Folge von seinem Verhalten ist nicht nur, dass er seinen Bruder umgebracht hat, sondern er hat die Beziehung zu seinen Eltern, er hat die Beziehung zu seinem Umfeld, er hat die Beziehung zu Gott damit abgebrochen, geschädigt. Aber was gibt Gott ihm hier, bevor es soweit kommt, für einen Rat? Du sollst über die Sünde herrschen. Du sollst da drüber stehen. Du sollst sie in der Hand haben, du sollst sie kontrollieren, du sollst dich nicht von ihr bestimmen lassen. Und auch Paulus kennt das Problem. Er sagt, ich weiß, was gut ist und ich möchte das gerne tun, aber immer wieder mache ich genau das Gegenteil. Dieser Zwiespalt, dieser Kampf. Und deshalb sagt Paulus, die Grundlage ist die Taufe. Wenn wir, oder das, was in der Taufe sinnbildlich verdeutlicht wird, ist das, was in unserem Leben passiert. Wenn jemand untergetaucht wird, ganz unter Wasser, ist es ein Bild dafür, dass diese Person gerade beerdigt wird, dass es der Tod ist. So wie Jesus gestorben ist und ins Grab gelegt wurde. Der Tod für das alte Leben, der Tod für alles, was auf dein Leben Anspruch erheben wollte, was dich gefesselt und gebunden hat. Wenn man tot ist, ist das alles vorbei. Deine Schulden, deine Lasten, alles weg. Tangiert dich nicht mehr. Du musst die Erben ausbaden. Aber nicht mehr deins. Aber wir lassen die Leute nicht unter Wasser, sondern wir holen sie hoch. so wie Jesus auferstanden ist, zu einem neuen Leben, zu einer neuen Bestimmung. Fast in jedem in vielen Actionfilmen kommt immer der Moment, wenn der Protagonist abtauchen muss. Er braucht eine neue Identität, neue Pässe, damit er über die Grenze kann, damit er sich absetzen kann, damit er sich verstecken kann, damit das alte Leben ihn nicht mehr packen kann. Genau das passiert durch die Taufe, dadurch, dass wir Jesus in unser Leben holen. Wir bekommen eine neue Identität, ein neues Leben. Aber jeder, der diesen Film weiterschaut, der weiß, das alte Leben holt einen irgendwann ein, weil die doch aufgespürt werden, weil er sich unklug, auffällig verhalten hat, weil er irgendwie doch noch Kontakt zu seinem alten Leben haben wollte und nicht alle Brücken abbrechen wollte und konnte. Und genau so erleben wir das doch auch. In unserer neuen Identität merken wir, dass das alte Leben doch noch irgendwie kommt. Dass es anfängt, mich einzuholen. Und das ist der Unterschied zwischen einfach, hier hast du einen neuen Pass, hier hast du eine neue Identität, hau ab, und das, was Jesus mit uns tut. Er gibt uns eine neue Identität und was noch, wir kriegen seinen Geist. Er sagt, ich befähige euch jetzt, in dieser neuen Identität als Sieger hervorzugehen. Alles, was ihr braucht für eure Kämpfe, ich rüste euch zu. Ich gebe euch alles mit, damit ihr nicht scheitern müsst. Ich befähige euch. Das, was der Heilige Geist in uns bewirken soll, ist unter anderem die Frucht des Geistes. Und eine davon ist Selbstbeherrschung. Ich bin nicht mehr ein Spielball meiner Emotionen. Ich habe mein Leben, meine Bedürfnisse, auch meine Triebe unter Kontrolle. Ich gebe nicht allem einfach nur nach. Ich bin kein Spielball, ich bin kein Sklave davon, sondern ich beherrsche es selbst. Ich habe es in der Hand. Ich habe das Sagen. Und das tut Gott, weil er möchte, dass wir ans Ziel kommen, dass wir siegreich sind und siegreich hervorgehen. Die Taufe wird gerne auch mit der Ehe verglichen. Wenn sich jemand vom Altar oder vom Standesamt das Ja-Wort gibt, dann geben die sich auch ein Versprechen, einander zu lieben, einander treu zu sein, in guten und schweren Zeiten, bis dass der Tod die beiden trennt. Und wenn jetzt einer von beiden, und weil ich hier stehe, sage ich einfach der Mann, wenn er anfängt, anderen Frauen hinterherzuschauen, um sie zu werben, ihnen Geschenke zu machen, sich mit ihnen zu treffen, nachher sogar mit ihnen zu schlafen, was macht er damit? Es ist ein Bruch, ein Ehebruch, ein Bruch dieser Beziehung, ein Bruch dieses Versprechens, das man gegeben hat. Und es ist nicht erst, wenn man im Bett ist, fängt es an, sondern schon viel früher. Ja, und das ist dieser Ausdruck dessen. Und deshalb sagt Paulus, wenn wir jetzt weiter als Christen in Sünde leben, dann ist es wie so ein Bundes, ein Ehebruch, ein Versprechensbruch. Wir leben nicht in unserer Identität. Es widerspricht unserem Wesen. Es widerspricht unserer Bestimmung. Es widerspricht dem, wer wir jetzt sind. Wir sollen doch drüber stehen. Wir sind doch Sieger und dem nicht untergeben. Wir sind doch für die Sünde gestorben. Ulrich Pazani hat gesagt, wenn wir das tun, dann ist es, als würden wir Tote aus dem Grab holen. Das würden wir anfangen, einen Sarg aufzumachen, darin rumzuwühlen. Das ist nicht normal. Das ist spooky. Das macht man nicht. Das ist beerdigt, das ist weg. Und genauso komisch ist es, so wieder natürlich, wenn man als Christ plötzlich wieder anfängt, sich in Sünde zu verlieren. Es entspricht nicht unserer Identität. Gott hat uns Gnade, Vergebung geschenkt. Das Problem mit Geschenken ist oft, es kostet uns nichts. Wir haben nichts dafür getan. Und das erlebt man immer wieder, dass Leute das, wofür sie nicht zahlen mussten, vielleicht auch nicht so wertschätzen wie andere. Ein Beispiel ist die Räume unten. Ich meine das nicht persönlich als Angriff. Aber man merkt, dass Adventure Time, vielleicht liegt das auch am Alter, die ukrainischen Kinder, die Gästekinder, die Räume nicht so behandeln wie die älteren Teens und Jugendlichen. Und das hängt damit zusammen, dass die älteren Teens und Jugendlichen nach der Flut da unten waren. Die haben da geschuftet. Die haben da Schlamm und alles rausgetragen. Die haben Stunden und Tage Farbe abgekratzt. Das war so ein undankbarer und nerviger Job. Aber das haben die wirklich sehr, sehr lange machen müssen, bis man plötzlich schleifen konnte. Und sie wussten und sie haben erfahren, wie es ist, auf diese Räume zu verzichten. Dass nichts mehr stattfinden kann, weil die Räume hinüber sind. Alternativen zu suchen, sich irgendwie was neu einzurichten, das ist nicht das Gleiche, wie diese ganzen Entbehrungen in Kauf zu nehmen. Das haben sie miterlebt und sie sind so dankbar, ihre Räume wieder zu haben, ihre Räume wieder so nutzen zu können und wieder ganz normal Jugend, Events for Friends, sich zu treffen, Aktionen zu machen, eine Wohnwoche, alles wieder unten leben zu können. Es ist ein enormer Unterschied für sie. Und so sagt auch Dietrich Bonhoeffer, die Gnade, die wir bekommen, ist nicht billig. Es ist nicht wie an Karneval ein Sack Kamelle, kostet nichts, hier schmeiß ich weg, ist okay, für alle. Die Gnade, die wir erleben, ist unfassbar teuer, ist unfassbar kostbar. Unsere Gnade, unsere Vergebung hat Gott alles gekostet. Er musste seinen Sohn dafür opfern, weil sein Sohn gesagt hat, Dennis, diese Schuld, diesen Mist, das, was du in deinem Leben verborgt hast, die Sünde in deinem Leben, ich halte für dich den Kopf dahin. Ich nehme das auf mich. Ich zahle die Rechnung. Und wenn ich mir das vor Augen halte, was Jesus für mich für einen Preis bezahlt hat, dann gehe ich doch ganz anders mit ihm um. Dann lebe ich doch ganz anders, weil ich den Wert feststellen kann, weil ich weiß, was er für mich auf sich genommen hat, wo er mich rausgeholt hat, was er mir ermöglicht, wo ich jetzt stehen kann in dieser neuen Identität dank ihm. Es ist nicht ein ich muss, sondern voller Dankbarkeit, voller Begeisterung. Ich möchte in dieser Identität leben. Wir bekommen eine neue Bestimmung. Gott möchte für uns das Leben. Und damit macht Paulus in den nächsten Versen weiter. Denn als wir mit Christus starben, wurden wir von der Macht der Sünde befreit. Und weil wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir mit ihm leben werden. Wir wissen, dass Christus von den Toten auferstanden und nie wieder sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Er starb ein für alle Mal, um die Sünde zu besiegen. Und nun lebt er für Gott. Deshalb haltet daran fest. Ihr seid für die Sünde tot. Und ihr lebt nun durch Christus Jesus für Gott. Lasst nicht die Sünde euer Leben beherrschen. Gebt ihrem Drängen nicht nach. Lasst keinen Teil eures Körpers zu einem Werkzeug für das Böse werden, um mit ihm zu sündigen. Stellt euch stattdessen ganz Gott zur Verfügung. Denn es ist euch ein neues Leben geschenkt worden. Euer Körper soll ein Werkzeug zur Ehre Gottes sein, sodass ihr tut, was gerecht ist. Die Sünde hat die Macht über euch verloren, denn ihr steht nicht mehr unter dem Gesetz, sondern seid durch Gottes Gnade frei geworden. Und hier sehen wir es nochmal. Es geht nicht darum, jetzt bin ich Christ und jetzt muss ich irgendwie Gutes tun, mir irgendwas verdienen, mir irgendwas erarbeiten, sondern ich habe eine ganz neue Lebensausrichtung. Ich habe eine ganz neue Identität. Und das, was mich motiviert, ist, dass ich gewonnen habe. Wir kämpfen nicht, um zu gewinnen, sondern Paulus sagt, wir haben gewonnen. Der Tod ist besiegt. Er hat keine Macht mehr über dich. Er hat strahlt keine Angst mehr aus. Nur wir sind noch nicht am Ziel, das letzte Lied. Die Ewigkeit ist unser Zuhause, wir sind noch nicht da, aber wir sind schon Sieger, wir sind schon Bürger davon, wir sind auf dem Weg dahin und wir haben gewonnen. Wir haben den Sieg in der Tasche und sind auf dem Weg nach Hause. Luther soll gesagt haben, wer an Jesus glaubt, ist, also mit einem S, ist mit Jesus ein Kuchen. Wer an Jesus glaubt, ist mit Jesus ein Kuchen. Also nicht das Essen, das Sein. Und ich habe das gelesen und gehört und dachte, was für ein Blödsinn. Dann habe ich darüber nachgedacht, mir Gedanken gemacht und dann fand ich das so gut, dass ich gestern spontan mit meinen Kindern einen Kuchen gebacken habe. Es muss der Schoko sein. Und jetzt habe ich eine kleine Aufgabe. Wer kann sich dem stellen, diesen Kuchen in seine Grundzutaten wieder zu selektieren? Also, dass wir nachher Mehl, Eier, Zucker, Kakao und Milch haben. Kriegt das jemand hin? Das meint Luther. Es ist so ineinander vermischt und vermengt, man kann das nicht mehr unterscheiden. Selbst Eier, wenn die geschlagen sind, kannst du Eiweiß und Eigelb nicht mehr auseinanderhalten. Erst recht nicht mehr hier. Man kann das nicht mehr voneinander trennen. Und genau das passiert mit uns und Jesus. Wir sind so vermengt, wir sind eins. Man kann uns nicht auseinanderfriemeln. Das ist unsere neue Identität. Und beim Glauben, beim Christsein geht es nicht darum, dass ich jetzt einmal die Woche in den Gottesdienst gehe, dass ich jetzt ein bisschen ehrenamtlich mich einbringe und mich engagiere, sondern mein ganzes Leben ist mit Christus verwoben. Es ist alles ineinander. Und genau so sollen wir leben. Man kann mein Leben nicht mehr von Jesus trennen. Und wenn wir jetzt aber anfangen zu sagen, es gibt aber einen Bereich in meinem Leben, den will ich selber kontrollieren. Da will ich das Sagen haben. Oder es gibt eine Sünde, die kann ich nicht lassen. Irgendwie habe ich doch was davon oder irgendwie reizt die zu sehr und das kann ich nicht sein lassen. Wenn ich anfange, sowas zu tun, dann fange ich an, hier rumzubrökeln. Dann fange ich an, hier rumzupiddeln im Kuchen. Das ist nur eine Sauerei. Und am Ende bringt es nichts, außer dass ich anfange, den Kuchen zu zerstören. Und wenn wir so leben, dann machen wir genau das. Und das ist der Moment, wenn Menschen anfangen zu sagen, irgendwie ist dein Glaube nicht authentisch. Irgendwie ist dein Glaube nicht echt. Also irgendwie glaubst du und sagst du etwas anderes, als dein Leben hergibt. Das passiert, wenn wir anfangen, diesen Kuchen rumzubrückeln, da rumzuknispern und was wegnehmen zu wollen. Nein, das geht nicht. Ineinander vermengt, ineinander verwoben, ineinander. Es ist nicht zu trennen. Das ist unsere Identität, das ist unser Wesen als Christen. So leben wir in der Einheit mit Jesus, mit Gott. Und das heißt nicht, dass ich als Christ jetzt nicht mehr scheitere. Das heißt nicht, dass ich auch nicht mehr sündige oder versage. Oder dass ich mal zu feige bin, mich zu meinem Glauben zu bekennen oder auch mal egoistisch bin. Ich kann nicht verhindern, dass die Vögel über meinem Kopf herziehen. Aber ich kann verhindern, dass sie ein Nest auf meinem Kopf bauen. Ich kann entscheiden, wie gehe ich mit sowas um, mit diesen Fehlschlägen, mit diesen Fehlern, mit diesen Sünden, die nicht meiner Identität entsprechen. Ich habe da einen Vergleich für euch. Es gibt ein Tier, das hat eigentlich keine natürlichen Feinde. Und genau, er fliegt seiner Wege, er ist ganz entspannt, er muss sich von niemandem Acht geben. Aber es gibt ein Tier, das sich immer wieder mit Adlern oder auch Bussarden anlegt, nämlich die Krähe. Und eigentlich ist die Krähe für den Adler gar kein Gegner. Also wenn es darauf ankommt, es ist ein leichtes für den Adler, die Krähe zu töten. Das ist kein Gegner. Deshalb ignoriert der Adler solche Viecher auch. Die sind nicht auf Augenhöhe. Die sind nicht relevant. Aber was Krähen manchmal tun, ist, dass sie mit aller Kraft hochfliegen und auf den Rücken des Adlers zu kommen. Und wenn sie da sind, das machen die auch bei Bussarden, fangen die an zu hacken. In den Rücken, in den Hals, in den Kopf. Und dann kann es gefährlich werden. Aber was macht der Adler? Der fängt dann nicht an, irgendwie wild um sich zu kämpfen, sondern der Adler fängt dann an, in die Lüfte zu steigen. Immer höher zu steigen. Ja, mit seinen riesen Schwingen geht das gut und die Krähe, die viel mehr flattern muss, kommt da nicht mit, hat nicht die Kraft dazu. Vielleicht auch irgendwann die Luft ist ihr da doch ein bisschen, weil der Adler doch anders geschaffen ist. Und sie muss loslassen, sie muss von ihm ablassen und der Adler fliegt weiter seine Wege. Ich finde, das ist ein schönes Bild, wie ich mit Sünde, mit Fehlern, mit Versagen umgehe. Wo gehe ich damit hin? Der Adler fliegt empor und das sollte unsere Grundausrichtung sein, nach oben, zu Gott, zu unserem Schöpfer. Denn wenn ich scheitere, wenn ich falle, kann ich da Gnade erleben. Kann ich das Gott hinlegen und Vergebung bitten. Und dann ist Gnade kein Freifahrtschein, ich kann machen, was ich will, sondern Gnade bedeutet, hier werde ich aufgebaut. Hier hole ich neue Kraft, hier hole ich neuen Mut, hier lasse ich mich wieder neu aufbauen, um in den Tag zu gehen. Aber auch, es geht nicht darum, die ganze Zeit zu sagen, das darf ich nicht, das darf ich nicht, das darf ich nicht. Jemand hat gesagt, stattdessen müssen wir in die Offensive gehen, in die Anbetung. Was heißt das? Mich nach Gott auszurichten, den Blick, die Richtung nach oben zu behalten. Nehme ich mir Zeit, um ruhig zu werden. Wo ist Klaus? Da. Meditation. Ruhig zu werden und zu hören, was Gott sagt. Projektgruppen, nehme ich mir Zeit, um mit anderen unterwegs zu sein. Gebet, ja, manchmal fehlt mir die Kraft, aber jemand anderen für mich beten zu lassen. Aber auch Gott in mein Leben, in meine Kämpfe, in meine Herausforderungen mit hineinzunehmen, jeden Tag. Ich kann auch sagen, Gott, ich merke gerade, es versucht mich und ich tendiere dazu, hilf mir, schenk mir Kraft. Gott, ich möchte das Verhalten ablegen. Ich kann auch jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde, wir sind ineinander verwoben. Ich kann auch bitten, dass er mir Kraft gibt, zu widerstehen, durchzuhalten, Liebe zu bekommen, freundlicher zu sein, in dieser Beziehung zu leben, mich auf Gott auszurichten und davon zu ziehen, da die Kraft zu tanken und nicht das immer selber machen zu müssen, sondern mit ihm zusammen, aus seiner Kraft, die mich befähigen möchte, als Sieger zu bleiben und zu stehen und zu gehen und zu leben. Siegreich zu leben, was meine Identität ist. Dazu möchte er uns befähigen. Und ich möchte dich an dieser Stelle einladen. Vielleicht ist das noch nicht deine Lebensrealität, deine neue Identität. Und du merkst, du hast diese Sehnsucht. Du hast dieses Bedürfnis, dieses Verlangen nach Erfüllung und es reicht alles nicht aus. Und ich möchte dir sagen, dass dieses Puzzleteil, das, was ich ausfüllen kann, Jesus ist. Wenn du ihm dein Leben hingibst, wenn du ihn in dein Leben reinnimmst, dann wirst du erleben, wie er diese Erfüllung bringt und dir eine neue Identität schenkt. Und vielleicht hast du das schon erfahren, da möchte ich dir Mut machen, das in der Taufe zu bezeugen. Das zum Ausdruck zu bringen, was deine neue Identität, was deine neue Realität ist. Und alle, die auch an diesem Punkt schon sind, möchte ich noch 3 Punkte mitgeben. Das erste ist, du bist unfassbar, kostbar und teuer erkauft. Das ist dein Wert. Gott war bereit, das Allerwichtigste für dich zu opfern. Er war bereit, alles für dich zu geben. Du bist ganz unfassbar teuer erkauft worden. Deine Gnade, die dir Vergebung schenkt, ist unfassbar wertvoll. Und wir sind von der Herrschaft der Sünde befreit. Wir sind Sieger, wir sind Gewinner. Ich muss dem nicht weiter folgen. Ich darf aus dieser Identität leben, Ich darf siegreich durchs Leben gehen, auch wenn ich immer wieder falle, die Kraft holen. Du bist ein Sieger und die Ewigkeit wartet noch auf dich. Wir möchten das gleich in einem Lied zum Ausdruck bringen. Ihr dürft gerne schon nach vorne kommen. Das bringt das genau auf den Punkt. Das ist Englisch, aber die Botschaft finde ich so stark. Das Lied im Refrain heißt es: Ich bin nicht mehr länger ein Sklave der Angst. Die Angst bestimmt mein Leben nicht, sondern ich habe eine neue Identität. Ich bin ein Kind Gottes. Das steht der Angst entgegen. Ich bin ein Kind Gottes. Und der letzte Punkt, den ich dir mitgeben möchte, ist: Du bist mit Jesus ein Kuchen.